Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Christian Griot, haben Sie schon mal ein Tier gesehen mit der Blauzungenkrankheit?
Ja, das ist etwas, was ich schon gesehen habe. Wir haben bei uns kürzlich einen Tierversuch gemacht mit Blauzungenkrankheit, also mit auch dem Virus, wo in Europa zirkuliert. Also ich habe das schon gesehen.
Wie sieht das aus?
Da muss man sich vorstellen, die Tiere sind krank. Die Tiere die haben Fieber. Die Tiere können zum Teil nicht mehr essen. Sterben nicht unbedingt alle Tiere daran, aber es kann durchaus sein, dass das ein oder andere Tier dann an dieser Krankheit stirbt.
Jetzt haben Sie noch nichts gesagt von der blauen Zunge, die doch Blauzungenkrankheit heisst.
Ja, das ist eine irreführige Bezeichnung von dieser Krankheit. Die blaue Zunge habe ich jetzt selber noch nie gesehen und die tritt also nur im Extremfall auf. Also ich denke nicht, als der Bauer jetzt nur müsste schauen auf Schafe, die eine blaue Zunge haben und dann uns anrufen oder am Tierarzt anrufen, sondern müsste ich auf andere Symptome, auf Lahmheit schauen, auf vielleicht Speichelfluss, auf schwer schnaufen, einfach auf Tiere, die nicht gesund aussehen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben das bei einem Tierversuch gesehen. Sie haben ein Schaf oder ein Rind mit dieser Krankheit angesteckt, um zu schauen, was auf die Schweiz zukommt, oder?
Ja. Ja, das ist sicher ein Grund gewesen. Es sind Schafe gewesen, dass wir auch bei unserem Institut eine Ahnung haben von dieser Krankheit. Ich denke, das ist wichtig, wenn man schon in der Diagnostik von solchen Tierseuchen tätig ist, dass man auch eine Ahnung hat, von was man redet.
Die Krankheit die wird von einer Mücke übertragen, also einer Stechmücke, die eigentlich früher in den südlichen Gebieten eher geht und weniger auftreten ist im Norden und im Westen. Wenn mich so eine Mücke sticht, bekomme ich dann auch eine blaue Zunge über und all die Symptome, die Schafe haben bei Ihnen im Labor?
Also das sind nicht normale Mücken. Diesen Mücken sagt man Kniezen oder Culicoides. Das ist eine Mücke, die geht ausschliesslich aufs Vieh, also insbesondere auf Schafe und auf Rinder. Es gibt auch Fälle bei Wildtieren, also bei Reh und Hirsch. Aber auf den Menschen geht es nicht. Blauzungenkrankheit ist per se auch nicht eine Krankheit, die beim Menschen Gefahr auslöst oder eine Krankheit auslöst.
Die Krankheit ist auch nicht ansteckend von Tier zu Tier. Trotzdem, man kann lesen, dass innerhalb von 3 Wochen sind fast 5'500 Fälle in Deutschland gewesen, also 5'500 angesteckte Tiere. Alles wegen der Mücke.
Ja, das ist leider so. Wenn man so in der Geschichte zurückgeht, 2006 ist das Virus zum ersten Mal nach Europa gekommen, nach Mitteleuropa. Das war eine grosse Überraschung für alle, dass es so schnell nach Mitteleuropa kommt. Wir wissen immer noch nicht, wie das Virus effektiv in die Region Deutschland, Belgien, Frankreich und Holland gekommen ist. Es hat sich dann letztes Jahr so ein bisschen ausbreitet. Es hat das letzte Jahr sicher noch nicht die Dramatik angenommen, wie es das Jahr hat. Also die Zahlen, die Sie sagen, das ist von dem Jahr. Und es ist ja so wie eine Walze, kommt sie jetzt wirklich zurück, oder? Es breitet sich in Deutschland aus, es breitet sich nach Norden aus, nach Holland. Die Engländer haben am Sonntag den ersten Fall gemeldet gehabt. Und man kann natürlich immer hoffen, dass das nicht in die Schweiz kommt, aber da sind die Aussichten wahrscheinlich nicht sehr gross.
Weiter weg von den Grenzen ist es nicht mehr, die Krankheit, Christian Griot. Ich habe letztens gelesen, die Mücken sind ja schon in der Schweiz. Es hat irgendein Dorf gegeben, Benke, wo man in der Nacht 6'000 so Mücken offenbar eingefangen hat. Wieso haben wir dann die Krankheit noch nicht, wenn doch all die Mücken schon da sind?
Ja, wir haben schon im 2003 haben wir angefangen, in der Schweiz ein sogenanntes Überwachungsprogramm zu lancieren. Ich mag mich erinnern, so die umliegenden Länder haben uns so belächelt. Ja, wieso machen die das? Das ist ja keine Gefahr für Europa oder für Mitteleuropa. Nachhinein hat sich das auch sehr klug erwiesen, dass man wirklich dort schon Erfahrungen gesammelt hat, eben mit Mücken sammeln. Und wir können sagen, jawohl, die Mücken, wo das Virus können übertragen können, sind da. Jetzt fehlt nur noch das Virus. Wie lange das noch geht, bis das Virus kommt, das ist etwas, was ich nicht kann sagen kann. Das kann noch dieses Jahr sein, das kann in den nächsten Wochen sein, das kann aber auch nächstes Jahr sein. Das Einzige, was man kann hoffen, ist, dass die Witterungsverhältnisse so schlecht und garstig werden, dass die Mücken dann nicht mehr die Aktivität, die Flugaktivität an den Tag legt. Und dann sind wir vielleicht mit einem blauen Auge davon gekommen, das Jahr.
Und kalte Winter vielleicht, damit die Mücken gar nicht überleben, oder nützt das nicht?
Also das hilft sicher, oder? Jede kalte Periode, das hilft, dass die Mücken zu unterdrücken, also die Flugfähigkeit zu beeinträchtigen. Wenn man so ein bisschen anschaut, der letzte Winter ist in Europa nicht sehr heftig ausgefallen. Und es ist natürlich schon jetzt auch im Zusammenhang mit Klimaänderungen, wo man sagt, also die Winter, die werden immer milder und milder, sodass man fast davor muss ausgehen, dass die Mücke jetzt auch den nächsten Winter kann überleben.
Blauzungenkrankheit ist eher neu. Viel hat man geredet über die Maul- und Klauenseuche. Und zum Beispiel dort hat es geheissen, im 2001 sind 7 Millionen Tiere, hat man zu England allein müssen schlachten. Wie ist denn, also wenn man jetzt die beiden Krankheiten vergleicht, ist Maul- und Klauenseuche ungleich gefährlicher als die Blauzungenkrankheit jetzt für Verlust von Tieren für einen Bauer zum Beispiel?
Also ich denke, für den Bauer ist beides nicht gut zu haben. Der Unterschied oder ein wichtiger Unterschied bei der Maul- und Klauenseuche ist die Tatsache, dass das Virus nicht über eine Mücke übertragen wird. Maul- und Klauenseuche-Virus kann über den Wind, über viele Kilometer, man redet hier bis zu 250 Kilometer, wo das Virus kann übertragen werden. Da braucht es also nicht einen zusätzlichen lebenden Vektor oder eben eine Mücke, um das Virus zu übertragen. Das Virus kann auch über den Tierverkehr ohne Probleme übertragen werden und dann auch direkt von Tier zu Tier übertragen werden. Und das ist bei den Blauzungenkrankheit eben nicht der Fall.
Jetzt, wenn ein Fall auftritt, Sie hören irgendwo, man hat den Verdacht, das Tier ist erkrankt an Blauzungenkrankheit oder Maul- und Klauenseuche. Was heisst das denn für Sie, Christian Griot? Sie legen dann zwei Sementeli an und rasen dort raus zum Bauernhof, um irgendeine Probe holen im Schutzanzug oder so?
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist an und für sich ein eingespielter Mechanismus, der mit dem Veterinärdienst Schweiz, also mit den Kantonstierärzten, abgesprochen ist. Das heisst, wenn ein Bauer einen Verdachtsfall hat für Maul- und Klauenseuche oder Blauzungenkrankheit, aber auch für eine andere Tierseuche, also das muss nicht unbedingt immer so eine gefährliche Dimension oder eine grosse Dimension annehmen, dann hat er an und für sich die Pflicht, am Tierarzt anzuläuten, am amtlichen Tierarzt anzuläuten, und der Amtstierarzt, der kommt dann vor Ort. Der Amtstierarzt hat noch ein Köfferli dabei, das nennt sich der Seuchenkoffer, und in dem Köfferli hat es das Instrument, da hat es Beprobungsmaterialien, da hat es Händchen, da hat es Verpackungsmaterialien dabei, damit der Tierarzt die Probe kann nehmen und uns nachher dann schicken.
Also via Post?
Das kommt nicht via Post, sondern das kommt via Kurier, aber jetzt nicht irgendeiner von diesen bekannten Kurier, sondern da kann man irgendeinen Polizist vom Dorf beauftragen oder da kann man irgend sonst eine Person beauftragen, um die Probe zu uns nach Mittelhäusern zu bringen. Also per Post ist sicher nicht gut, weil bis die Probe bei uns ist, dann ist es schon zu spät, und insbesondere bei Maul- und Klauenseuche zählt jede Stunde. Also jede Stunde, die wir vernuschen tun, wo wir nicht das machen, was für sich vorgesehen ist, ist ungünstig für die Weiterverbreitung oder für die Verhinderung von der Weiterverbreitung von der Krankheit.
Also der Tierarzt nimmt die Probe, übergibt die einem Kurier, da muss man ziemlich Vertrauen haben, dass der Kurier jetzt nicht das Virus irgendwie in den Bauernhof hineinschüttet.
Also der Kurier hat klar den Auftrag, dass er auf direktem Weg zu uns kommt. Wir haben das auch schon geübt. Das hat vor 2-3 Jahren eine gross angelegte Maul- und Klauenseuche-Übung gegeben. Das ist mit dem Veterinärdienst von den Kantonen ist das geübt worden. Und da hat es also tatsächlich Leute gehabt, Unbeteiligte, an und für sich Unbeteiligte, die als Kurier fungiert haben und die Proben mit dem Auto zu uns gebracht haben. Man kann natürlich dann auch noch so Szenarien entwickeln, wenn ich jetzt auch irgend vom Tessin eine Probe müsste kommen oder vom Bündnerland eine Probe, da kann man sich durchaus auch vorstellen, dass so etwas mit einem Helikopter kommt.
Sie vertrauen aber, dass die Probe also unantastet zu Ihnen dann ins Labor kommt. Jetzt, wie sieht das bei Ihnen aus im Labor? Ich stelle mir das so vor, von aussen sieht das ja ziemlich friedlich aus, auch wenn ein grosser Bauernhof, es ist umrahmt auch von anderen Bauernhöfen, und dort innen dran Hochsicherheitstrakt, dort müssen Sie 7-mal duschen, bis Sie überhaupt innen und rauskommen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir müsst euch vorstellen, oder, wenn jetzt die Probe zu uns kommt, dann wird die eingeschleust, direkt eingeschleust. In der Regel ist unser Personal, das Diagnostikpersonal, bereits vorinformiert, dass eine Probe kommt, sodass man gewisse Vorbereitungen schon treffen kann im Labor. Weil jetzt rennen wir gegen die Zeit. Also wir müssen so rasch als möglich die Probe untersuchen. Wir müssen schauen, ob es Virus drin hat. Wir müssen schauen, ob es Abwehrstoffe oder sogenannte Antikörper drin hat. Und da zählt wirklich jede Stunde. Die Probe wird ausgepackt im Labor innen, also nicht irgendwie draussen, sondern im Labor innen. Und nachher dann wird sie auf schnellstmöglichstem Weg bei uns im Labor und weiter untersucht.
Also das Labor muss ich mir so vorstellen, dass es sicher eine Zone gibt, die recht abgesichert ist, wo dann all die Reagenzgläser voller Proben sind, Krankheitserreger und was man sich so an die solchen Viren kann vorstellen kann.
Oder das ist ein Sicherheitslabor. Was bedeutet Sicherheitslabor? Das muss, oder wir müssen garantieren, dass keine Viren von dem Labor rausgehen. Die Viren, die wir damit arbeiten, sind in der Regel nicht gefährlich für den Menschen. Also ist der Schutz von der Umwelt oder der Schutz respektive von den Tieren in der Umgebung ist absolut die erste Priorität. Oder? Das heisst, unser Labor ist so gebaut, dass wir das garantieren tun, 24 Stunden pro Tag, 365 Tage, dass kein Virus aus dem Labor rauskommt. Und die Leute, die nachher dann rausgehen, die müssen sich an einem Duschenprozedere unterziehen. Also man muss nicht rein duschen, sondern man muss raus duschen, auch da wieder, um sicher sein, dass kein Virus aus dem Labor rausgeht. Die ganze Luft wird filtriert, das ganze Abwasser wird erhitzt auf 134 Grad für eine bestimmte Zeit. Das sind alles Sachen, alles technische Massnahmen, die dazu führen, dass das Labor den Sicherheitsstatus erbringen tut, der notwendig ist.
Jetzt hat es ein Labor in England, wo offenbar der Sicherheitsstatus nicht ganz erfüllt hat. Es ist ein Virus entwichen auf eine ziemlich abenteuerliche Art, könnte man meinen, also das Virus ist in den Abwasser gekommen oder nach dem Bericht, den Sie ja auch verfasst haben, hat sich irgendwie, können, weil es eine Baustelle hatte auf dem Gelände, hat sich können in die Erde vermischen, wo dann irgendwelche Fahrzeuge weitergefahren haben und dann auf einen Bauernhof gebracht haben in der Gegend von dort. Sie sind gerufen worden von den britischen Behörden, um das Labor zu untersuchen, wo dann eben Maul- und Klauenseuche-Virus entwichen ist. Wieso sind Sie gerufen worden, um das anzuschauen?
Also ich denke, das sollte eine Ehre sein für die Schweiz, dass wir berufen worden sind. Das war eine Fünfergruppe. In dieser Fünfergruppe sind 3 Engländer und 2 Schweizer, oder ein Schweizer und eine Schweizerin. Meine Stellvertreterin, Frau Dr. Sommermatter, Leiterin von der Biosicherheit, war auch dabei gewesen. Das soll auch eine Auszeichnung sein für das, was wir bei uns machen, das Mittelhäuser. Das ist auch ein Qualitätskriterium für unsere Arbeit in Mittelhäusern. Der Weg, wie das Virus rausgegangen ist, das ist tatsächlich sehr abenteuerlich. Man muss sich auch vorstellen, die Anlage in England ist etwa 50-jährig.
Also das hat ein Labor und es hat gleichzeitig in der Bezug hat es noch eine Firma, die Impfstoff produziert, also der Impfstoff.
Das ist eine Firma, die unter anderem eben Maul- und Klauenseuche Impfstoff produziert. Beides ist auf dem gleichen Areal. Da hat es solche Kompetenzzuständigkeitsprobleme gegeben. Der eine hat gemeint, dass alles inaktiviert ist und der andere hat gemeint, nein, das ist nicht so. Und das hat dann dazu geführt, dass in diesen Röhren, die zum Teil eben auch 50-jährig gewesen sind, dass es da wie Löcher gegeben hat. Dann hat man so Röhren angefangen ausgraben, weil man hätte
zum Teil... Also Abflussröhren, dort, wo das Wasser abfließt?
Das sind Abflussröhren, bevor es in den Abwassersterilisationstank geht. Und das Ausgraben von diesen Röhren, das hat sich als fatal erwiesen, weil es hat um den 20. Juli hat es eine grosse Überschwemmung gegeben. Es hat viel geregnet in Pirbright, also in England, dort, wo die beiden Institutionen sind. Und das hat dazu geführt, dass das Virus mit dem Wasser über das ganze Gelände verteilt worden ist. Und mit dem grossen Fahrzeugverkehr, es werden dann im Moment dort noch Bauarbeiten durchgeführt, ist das Virus einfach mechanisch verschleppt worden in die Umgebung. Und das hat jetzt dazu geführt, dass das Virus bisher Stand heute auf 7 verschiedene Betriebe verschleppt worden ist.
Jetzt hat man das am Anfang ja nicht gewusst. Sie sind ja dorthin gegangen, um das herauszufinden. Und Sie haben im Vorfeld von dieser Sendung mal geschrieben, dass Sie gesehen haben, wie immer ein James-Bond-Film. Welcher Teil davon?
Ja, also die Einladung ist vielleicht nicht so abenteuerlich gewesen, aber wo wir dann auf London Heathrow gekommen sind, also am Flughafen, haben wir die Anweisung bekommen, dass ein Taxichauffeur auf uns wartet, mit einem kleinen Täfeli, wo unser Name draufsteht. Wir haben den Taxichauffeur gesucht. Der ist dann tatsächlich dort gewesen. Dann haben wir eine neue Anweisung bekommen, wir sollen im Parkhaus im dritten Stock warten, bis er mit seinem Fahrzeug kommt. Und dann ist er gekommen, das ist ein schwarzer Mercedes gewesen. Nicht angeschrieben als Taxiunternehmer. Dann sind wir aus dem Parkhaus rausgefahren worden. Dann hat er wieder mit der Taxizentrale Rücksprache genommen, wohin er uns jetzt führen soll. Dann hat er die Anweisung bekommen, dass er uns bei einer Bahnstation abladen soll. Und wir dort sollen auf ein blaues Auto warten, wo dann eine Fahrerin drin sitzt mit einem rosa-roten Anzug. Und nach einer halben Stunde ist dann tatsächlich so ein Fahrzeug gekommen und eine Person ist ausgestiegen mit einem rosa-roten Anzug. Und so sind wir dann auf Hinder, oder durch Hintertürli auf das Gelände in England gefahren worden.
Und der Grund für den ganzen Aufwand?
Also der Grund ist uns schnell klar geworden, vor dem Gelände in Purbright, also dort, wo die beiden Anlagen sind, etwa 30, 35 Medienübertragungswege. Jeder Wagen hat eine Antenne in die Luft oben aufgestreckt. Vor jedem Wagen ist ein Liegestuhl gestanden und es hat sehr viele Journalisten und Kameraleute rum gehabt, die einfach auf irgendetwas gewartet haben, wo man berichten kann. Und das war der Grund gewesen, weshalb man das so neutral als möglich wollte über die Bühne bringen. Als man nicht weiss, dass wir jetzt dort vor Ort sind.
Jetzt hat man sich das Labor eingeschliessen, Christian Griot. Und wo haben Sie dann angefangen, wo das Virus hätte rausgegangen sein?
Also der Auftrag war klar gewesen. Wir haben, müssen mit verschiedenen Leuten Interviews führen, also auch mit Leuten, die in dieser fraglichen Zeit mit dem Virus hantiert haben. Wir haben eine Laborbesichtigung gemacht, wir haben eine Geländebesichtigung gemacht, wir haben viel auch vor Ort mit Leuten können reden, die unmittelbar an den Baumassnahmen oder den baulichen Änderungen tätig gewesen sind. Und die Puzzlesteine haben wir dann versucht zusammenzustellen und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass unsere Schlussfolgerung war, dass das Virus mit sehr, sehr grosser Wahrscheinlichkeit über die Röhren auf das Gelände verteilt worden ist und dann mit Fahrzeugen, mit Lastwagen, die hin und her gefahren sind, einfach in die Umgebung verschleppt worden sind. Das Virus überlebt relativ lange in der Umwelt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn dann da Landwirtschaftsfahrzeuge durch die Strasse durchfahren und immer noch mal ein Klauenseuchvirus auf der Strasse rumliegt, dann ist es sicher nicht ausgeschlossen, dass das Virus über ein Pneu von einem Traktor aufs Gelände geschleppt wird, wo eben dann Kühe weidetun.
Sind Sie auf so etwas gefasst gewesen? Oder ist das nicht auch unheimlich, wenn man sich vorstellt, dass einfach ein bisschen Erde auf Pneu eigentlich langt und ein anderer Traktor, der drüber fährt, und schon hat man Maul- und Klauenseuche. Und eben England, wo besonders betroffen war, 2001, wo so viele davon betroffen sind.
Also man hat natürlich schon im Vorfeld die verschiedensten Möglichkeiten angeschaut. Also die erste Vermutung war sicher, dass es über Wind übertragen worden ist. Das war zum Teil auch die Vorstellung der Leute hier in der Schweiz, dass irgendein Loch im Filter XY gesehen und dann das Virus in die Luft rausgeblasen worden ist. Und dann kommt ein Windstoss und der Windstoss verteilt das über die verschiedenen Bauernhöfe. Das haben wir intensiv angeschaut. Wenn es so einfach gewesen wäre, dann hätte es uns gar nicht gebraucht. Und darum sind wir dann auf andere Wege gekommen. Es sind noch andere Sachen angeschaut worden, jetzt vielleicht nicht direkt von uns, aber auch der britische Geheimdienst ist dran gewesen, weil man hätte ja nicht können ausschliessen, ob etwas Absichtliches rausgenommen worden ist. Ich denke, das muss immer angeschaut werden. Und das ist nachher dann auch ausgeschlossen gewesen. Also man geht wirklich davon aus, dass es der Weg ist, wie ich jetzt vorher skizziert habe.
Jetzt rund um das Labor, wo Sie arbeiten, beim Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, hat es auch Bauernhöfe. Sie haben auch einen Parkplatz draussen, es hat Fahrzeuge, die verkehren. Kann das bei Ihnen auch passieren, in Mittelhäusern?
Also wir haben gesehen, dass unsere Anlage, die ist 15-jährig. Die englische Anlage, die ist 50-jährig gewesen. Unsere Anlage ist Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre gebaut worden. Die hat jetzt das Jahr das 15-jährige Jubiläum gefeiert, oder wir haben das gefeiert. Und unsere Anlage ist nach wie vor in einem sehr guten sicherheitstechnischen Status. Das wird uns auch jedes Jahr vom Kanton ausgestellt. Und auch hier der Zufall will es, wir haben dann die letzten Jahre beschlossen, dass wir einmal eine intensivere Prüfung, also Biosicherheitsprüfung, bei uns möchten haben. Die hat Anfang September stattgefunden, das war eine ganze Woche gewesen, wo vier Leute vor Ort gewesen sind und das intensiv angeschaut haben. Und der Bericht, den ich gestern bekommen habe, tut auch dieser Anlage nach wie vor ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellen. Also es wäre jetzt falsch, wenn man würde sagen, ja, unsere Anlage, die ist jetzt auch schon 15-jährig, die ist jetzt langsam am Verrotten. Und darum müssen wir jetzt in der nächsten Zukunft etwas investieren.
Von England haben Sie vorhin geredet vom britischen Geheimdienst, der noch im Einsatz war, um zu schauen, ob das jemand absichtlich gemacht hat. Wäre das bei Ihnen nicht auch möglich? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jemand hat einen Wollen auf Sie als Chef oder irgendeinen Krach mit dem Bauer, der nebendran, dass er irgendein Maul- und Klauen-Seuchen-Virus rausschmuggelt und irgendjemandem das Leid werkt?
Also ich hoffe natürlich nicht, dass jemand eine Wolle hat auf mich und noch dann ein Virus rausnimmt. Ich denke, das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Unsere Institution ist nicht so gross. Da kennt das auch jeder.
Also etwa 65 Leute im Ganzen, haben Sie gesagt, etwa mit den Forschungsleuten, die dort arbeiten?
Das sind etwa 65 Leute, inklusive die Leute, die in der Forschung tätig sind, also die jungen Leute, Postdocs und Doktoranden. Und aufgrund von dem Vertrauensverhältnis würde ich jetzt mal ausschliessen, dass jetzt wirklich jemand absichtlich Proben oder Virus aus dem Labor rausnimmt. Und man muss auch sehen, es ist auch nicht gerade für jedermann so einfach zugänglich, die Viren. Und man muss auch sehen, dass wir nicht jeden Tag mit hochgefährlichen oder hochansteckenden Viren wie Maul- und Klauenseuchvirus arbeiten.
Aber mit Vertrauen allein garantieren Sie die Sicherheit sicher nicht?
Ja, das Einzige, was man noch machen könnte, und die Amerikaner sind so ein bisschen diesen Weg gegangen, oder? Als man alles innen dran tut, mit Video überwachen, als man 24 Stunden die Videokameras laufen lässt. Ich persönlich halte an und für sich nichts von solchen Massnahmen. Und darum ist sicher Vertrauen wichtig. Ich denke auch, bei der Auswahl der Leute, tun wir die entsprechende Sorgfalt walten lassen. Und man würde sicher nicht jedermann oder jede Frau einfach so an Bord nehmen.
Wäre das anders, wenn Sie jetzt nicht einfach mit Tierseuchen Viren würden arbeiten oder Krankheitserreger würden arbeiten, sondern mit ganz gefährlichen Viren für Menschen? Ebola zum Beispiel?
Also ich denke, ich würde dort an und für sich keinen Unterschied machen, ob es jetzt ein Virus ist, das gefährlich ist für den Menschen oder für die Umwelt. Beides sind Viren, die einen potenziellen Schaden können auslösen können, egal ob es ein Virus fürs Tier ist oder für den Mensch.
In den USA, Sie haben es angesprochen, ist dort natürlich auch der Fall von Milzbrandviren, oder unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001. So etwas halten Sie, das passiert nur in den USA?
Ich denke, das würde ich jetzt mal ausschliessen in unserem Breitengrad. Wir müssen auch sehen, die USA ist eben seit dem 11. September so ein bisschen in einem Dauerkriegszustand. Oder? Es ist zum Teil auch schon fast ein bisschen hysterisch. Das Arbeiten auch in den USA ist nicht mehr so einfach. Und auch die Zusammenarbeit mit amerikanischen Labors ist aufgrund von der Tatsache, dass man praktisch keine Probe mehr kann, hin und her schicken kann, ist praktisch unmöglich, sodass wir international uns vor allem primär auf Europa ausrichten und nicht sehr viel Zusammenarbeit mit den Amerikanern haben.
Ich habe Sie noch gefragt, ob Sie das für möglich würden halten, dass so etwas würde passieren wie Milzbrand. Dort weiss man ja immer noch nicht genau, wie die in die Umwelt gelangt sind. Trotzdem, Sie haben gesagt, Sie basieren das auf Vertrauen. Ist Ihnen nie unheimlich mit den Sachen, die Sie arbeiten?
Nein, mehr nicht. Und auch unser Personal nicht. Unser Personal wird auch sorgfältig instruiert. Also jeder, der neu anfängt bei uns, der bekommt ein intensives Training über das Biosicherheitstraining. Die Personen können auch nicht einfach alleine für eine bestimmte Zeit im Labor rumlaufen, sondern die werden sorgfältig instruiert. Das ist ein Standardablauf für die Einführung von neuen Mitarbeitenden. Also Angst haben wir an und für sich nicht, nein.
Also nicht das, was mit mir uns vorstellt. Weil da ist ja der Eindruck oft, das hat man redet von SARS, es ist Vogelgrippe, es ist Maul- und Klauenseuche, Blauzungenkrankheit, Ebola, Gottfälle im Kongo, wo man heute können lesen. Man hat so den Eindruck, es gibt immer mehr Seuchen und irgendwo hat es Labors, wo dann all die Erreger irgendwo aufbewahrt sind.
Ja, es ist so ein bisschen fast die Ironie von der Sache, sind, wie Sie sagen, immer wieder neue Erreger. SARS-Virus ist ein so klassisches Beispiel. Und auf der anderen Seite brauchen wir ja dann auch Labors, die eben sich dieser Thematik annehmen, sagen wir von der Diagnostik oder auch von der Impfstoffseite her. Unser Labor in Mittelhäusern arbeitet ja nicht mit SARS-Virus, mit dem Tiererreger, aber auch mit dem Vogelgrippe-Virus. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass die Labor wirklich auch der Umgang Umgang bewusst sind, mit solchen Viren zu arbeiten. So Laborumfälle sind natürlich immer wieder ein Thema. Es sind auch SARS-Umfälle passiert. Und da denke ich, das hat viel zu tun mit eben schlechter oder mangelnder Instruktion der Leute.
Wieso vernichtet man die Viren nicht einfach, wenn man sie mal eingefangen hat?
Man weiss nicht, wenn es wieder zurückkommt. Ich denke an SARS. Man hört jetzt ja nichts mehr von SARS. Aber so in den neuesten Untersuchungen deutet doch darauf hin, dass SARS-Virus immer noch vorhanden ist. Es ist jetzt nicht mehr in dieser Zibetkatze, sondern es hat sich jetzt so ein bisschen in der Fledermaus versteckt, insbesondere auch wieder in China, im südostasiatischen Raum. Und wenn man jetzt einfach alle Viren immer vernichten würde, dann hat man kein Ausgangsmaterial mehr, das es braucht, das es zwingend braucht, für einen Impfstoff, für einen allfälligen Impfstoff herzustellen oder dann auch für neue diagnostische Methoden zu entwickeln.
Christian Griot, herzlichen Dank für das Gespräch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.